Über Hass habe ich heute zu reden, liebe Gemeinde. Beim Fußball ist die Sprache nicht fein. Tod und Hass dem FCN, schreien sie bei uns in der Kurve. Besonders auf auswärts, ganz egal, wo man gerade aufläuft. Hass auf den Verein aus der Nachbarstadt ist Ehrensache. Dass Fußball heutzutage hauptsächlich ein Riesengeschäft ist, dass es die Traditionsvereine längst nicht mehr gibt, bei denen man ein Spielerleben lang treu bleibt und dass auch der eine oder andere von unseren Baumer demnächst wohl bei denen da drüben auflaufen wird, geschenkt. Tod und Hass dem FCN. Nicht mitschreien. Hass geht gar nicht. Abstellen lässt sich das Geschrei aber auch nicht. Aber ist das tatsächlich Hass? Ludwig Wittgenstein meinte, Wörter gewinnen ihre Bedeutung im Gebrauch in der Sprache. Das, was wir als unter Hass verstehen, hat sich in den letzten Jahren immer mehr verändert. Nach traditionellem Sprachgebrauch ist Hass die negativste Einstellung, die Menschen zueinander haben können. Hass ist von daher die Umkehr von Liebe, ja die gänzliche Abwesenheit aller Liebe. Man wünscht jemand anderem ausschließlich Böses, schädigt ihn bewusst und mit hinterlistiger Freude. Man redet immer nur schlecht von ihm. Diese ganz starke Bedeutung von Hass als abgrundtiefste und schlimmste menschliche Gefühlsregung löst sich seit einiger Zeit in seinem Kern immer mehr auf und wird zum Allerweltswort für alles, was man nicht mag. Der eine hasst Spaghetti, wenn die falsche Tomatensoße darüber gegossen wurde. Ein anderer hasst vielleicht Tätowierungen. Ein dritter hasst zusammen mit 27,5% aller deutschen Weihnachtsfeiern mit seinem Chef. Es gibt geradezu eine Inflation hassenswerter Gegenstände, Personen und Lebensumstände, vor allem wohl in der Jugendsprache. Dieses Geschrei im Fußballstadion, das fällt in diese Kategorie. Rivalitäten zwischen Fußballclubs der Nachbarorte gibt es schon, solange Fußball gespielt wird. So etwas zum Hass hochzujatzen, verharmlost die Bedeutung dieser menschlichen Grundbefindlichkeit Hass. Reden wir also nicht über das alltägliche bloße Nicht-Mögen, reden wir über die wirklich bösen Gefühle und Gelüste. Ich erzähle eine Geschichte aus dem ersten Buch Mose, dem Buch Genesis. Jakob wurde von seinem Onkel Laban über den Tisch gezogen. Er hatte ihm seine Tochter Rahel zur Frau versprochen, wenn er für ihn, Laban, 7 Jahre gearbeitet hätte. In der Hochzeitsnacht schob er ihm aber seine ältere Tochter Lea unter. Die müsse er vor der jüngeren Schwester unter die Haube bringen. Und Jakob solle doch einfach noch einmal 7 Jahre für ihn arbeiten, dann werde er ihm die Jüngere schon geben. Und Jakob fügte sich drein und konnte nach 14 Jahren endlich die Frau heiraten, die er eigentlich schon immer haben wollte. Was mag das für ein Zusammenleben gewesen sein in diesen langen Jahren? Und dann konnte Rahel lange Zeit nicht schwanger werden. Und die ungeliebte Lea gebar dem Jakob ein Kind nach dem anderen. Jedes Mal in der Hoffnung, dass sie dadurch nun endlich angenommen werde von ihrem Mann. Und welches Drama das für die Hauptfrau bedeutet hat, immer wieder vergeblich auf die erhoffte Schwangerschaft warten zu müssen. Monat um Monat. Und nachdem Lea das vierte Kind geboren hatte, schickte Rahel ihre Sklavin zu ihrem Mann. Als Leihmutter sollte sie schließlich ein Kind für Rahel gebären. Und das hat prompt funktioniert. Auch Leas und dann verfiel Lea auf die aberwitzige Idee, es genauso zu machen wie ihre Schwester. Also schickte auch sie ihre Sklavin zu ihrem Mann, damit er ein Kind zeuge. Immer noch in der Hoffnung, ihren Mann dafür für sich zu gewinnen. Und auch Leas Sklavin gebar einen Sohn für Jakob. Und dann, nach all den Jahren, wurde Rahel schließlich doch noch schwanger und gebar ihm den Sohn, den Prinzen, Josef. Was für Verhältnisse. Auf der einen Seite Lea mit all ihren Kindern, der Teil der Familie, dem der Patriarch zu jeder Gelegenheit klar machte, dass sie allesamt nur geduldet wären, aber arbeiten, seinen Reichtum mehren, dafür waren sie gut genug. Und auf der anderen Seite die richtige Frau und vor allem der eigentliche Stammhalter, geliebt, verehrt, verwöhnt. Wenn man einem von klein auf beibringt, dass er etwas Besseres ist als die anderen, es wäre ein Wunder, wenn sich so einer nicht genau so fühlen würde. Wie ungerecht es dazugeht, wie viel Demütigung die Ungeliebten immer und immer wieder einstecken müssen. Und keiner von denen kann auch nur das Geringste ändern an diesen Verhältnissen. Es verfallen Leute aus weit geringeren Anlässen in blanken Hass als hier, wo einer, der alles so einfach umsonst bekommt, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Liebe, Geld, Luxus, Privilegien, alles, was einen von den anderen hervorhebt. Und die anderen können machen, was sie wollen. Sie können sich noch so krumm legen. Sie werden nie das erreichen, was der Prinz umsonst bekommt. Ich lese aus dem 37. Kapitel im Buch Genesis. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe und Ziegen. Er half den Söhnen von Bilha und Zilpa, den Nebenfrauen seines Vaters. Israel liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihn im hohen Alter bekommen hatte. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie alle. Daher hassten sie Josef und konnten kein friedliches Wort mehr mit ihm reden. Und einmal hatte Josef einen Traum und erzählte seinen Brüdern, was er geträumt hatte. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sagte zu ihnen: Hört euch an, was ich geträumt habe. Wir banden Garben auf dem Feld. Plötzlich richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Eure Garben stellten sich um meine Garbe herum und verneigten sich tief vor ihr. Da sagten seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden und über uns herrschen? Ihr Hass auf ihn wurde noch größer, weil er so etwas träumte und sagte. Josef hatte noch einen anderen Traum und erzählte seinen Brüdern davon. Er sagte: Hört zu, ich hatte noch einen Traum. Ich sah, wie sich Sonne, Mond und 11 Sterne tief vor mir verneigten. Seine Brüder wurden eifersüchtig auf ihn. Josefs Brüder gingen nach Sichem, um dort die Schafe und Ziegen ihres Vaters zu hüten. Da sagte Israel zu Josef: Deine Brüder sind auf den Weiden bei Sichem. Nun geh, ich sende dich zu ihnen. Er antwortete: Ja, ich bin bereit. Sein Vater sagte zu ihm: Geh hin und sieh nach, ob es deinen Brüdern und dem Vieh gut geht. Dann gib mir Bescheid. So schickte er ihn fort aus dem Tal von Hebron, und Josef kam nach Sichem. Als er in der Gegend herumirrte, begegnete ihm ein Mann, der fragte ihn: Was suchst du? Josef antwortete: Ich suche meine Brüder. Sag mir doch, wo sie ihr Vieh hüten. Der Mann antwortete: Sie sind nicht mehr hier, aber ich habe sie sagen hören: Lass uns nach Dothan gehen. Da folgte Josef seinen Brüdern und fand sie in Dothan. Die Brüder sahen ihn schon von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, beschlossen sie, ihn zu töten. Sie sagten zueinander: Seht, da kommt er ja, der Meisterträumer. Auf, wir erschlagen ihn, dann werfen wir ihn in eine Zisterne und behaupten, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Und sie wissen alle, wie die Geschichte weitergeht. Der Älteste sorgt dafür, dass er nicht umgebracht wird. Stattdessen verkaufen sie ihn an Händler, die zufällig vorbeikommen. Hass ist nicht plötzlich da. Hass hat eine Vorgeschichte. Die Vorstellung, etwas wird uns genommen, vorenthalten. Ich werde klein gemacht. Es wächst die Wut. Hass hat Zeit und Raum, sich zu entwickeln, um zu schwären wie eine eiternde Wunde. Aggression drängt dazu, handgreiflich und gewalttätig zu werden. Bis Ende Januar war in Neumarkt unter anderem der Berserker von Ernst Barlach zu sehen. Die Füße breit und gewaltig in die Erde gestemmt, die linke zur Faust geballt, das Gesicht verzerrt und die rechte schwingt das Schwert. Ein einziger Ausdruck von Gewalt, bereit, den anderen zu vernichten. Aber haben die Geknechteten, die Beleidigten, die Gedemütigten nicht Grund genug, die zu hassen, die ihnen das alles angetan haben und antun? Tatsächlich, Gründe und Anlässe gibt es genug. Doch was wäre die nächste Szene nach dem erfolgreichen Schwerthieb des Berserkers? Der Feind vernichtet. Und der Schwertkämpfer? Es gibt keinen wirklichen Triumph nach der Raserei. Vom Propheten Elia wird berichtet, wie er die versammelten Baalspriester in einem Wettstreit besiegt und danach gerät er in einen wahren Blutrausch und schlachtet sie alle ab. Und dann fällt er in sich zusammen. Elisha wird zu seinem Nachfolger ernannt. Es übersteht keiner einen Hassausbruch unbeschadet. Aber bisher ging es immer nur um den Hass von Einzelnen, von dem wahnhaften Hass, von aufgehetzten Massen war überhaupt noch nicht die Rede. Nicht von dem großen Wir und den anderen, die schuld sein sollen an allem Unglück. Die Juden sind unser Untergang. Migration ist die Mutter aller Probleme. Man fühlt sich nicht mehr wohl im eigenen Land. Ein bisschen sticheln hier, ein wenig übertreiben da, mal eine gezielte kleine Behauptung streuen im Netz. Über die Verbreitung muss man sich keine Sorgen machen. Lüge? Nein. Lügen tun die anderen, vor allem die Lügenpresse. So macht man Stimmung. So schürt man Hass. Und wenn dann einer durchknallt, dann war es nur ein einzelner Irrer. Tatsächlich braucht es schon einiges, bis schließlich ein entfesselnder Mob losdrischt. Wer kann genau sagen, wann so eine Stimmung zum Kippen kommt, bis sich dann der ganze Hass entlädt? Man stachelt sich gegenseitig an und kann sich dabei noch in der Masse verstecken. Erst recht hinterher. Leute, die in den 90er Jahren im Bosnienkrieg vor ihren Nachbarn hierher geflohen sind, erging es wie den Überlebenden der Shoah, die nach dem Krieg wieder dahin zurückkehren wollten, wo sie vorher gelebt hatten. Die Nachbarn taten in der Regel so, als hätten sie mit all dem nichts zu tun gehabt. So war das damals eben, hieß es dann. Der Sportreporter Marcel Reif war eingeladen, zur Holocaust-Gedenkstunde im Bundestag zu sprechen. Sein Vater hatte den Holocaust durch glückliche Umstände überlebt. Über das, was er erlebt hatte, konnte Leon Reif zu seinen Lebzeiten nie sprechen. Aber einen Satz habe er ihm mitgegeben, als sein Vermächtnis, berichtete Marcel Reif. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch. Auf diesen kleinen jiddischen Satz stößt man immer wieder. Sei ein Mensch. Und lass nicht zu, dass sie es schaffen, dich dazu zu bringen, so zu werden wie sie. Sei ein Mensch. Was wir heute in der Lesung gehört haben, ist ein hoher Anspruch. Überwindet euren Hass. Wie soll das gehen? Fang mit dem Sei ein Mensch an. Amen.